Wer ganz aufmerksam hinschaut, der wird feststellen, dass die Kapitel 5 bis 8 nicht nur nach meiner Wertung ein Höhepunkt, der Edelstein in dem Ring des Römerbriefes sind, sondern dass Paulus auch mit Bedacht den Anfang von Römer 5 und das Ende von Römer 5 beide hymnisch gestaltet hat, also wie ein Loblied, wie ein Hymnus, und dass die Motive sich berühren und wiederkehren. Also 5, 1 bis 11 und Kapitel 8 haben viele Bezüge, sodass man also sagen kann, sie sind die Fassung für den Edelstein Römer 5 bis 8, den Höhepunkt der Entfaltung, was es heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und ihr erinnert euch, wie wir beeindruckt waren, dass Paulus in Römer 5 sagen konnte, Christen können sich sogar ihrer Schwierigkeiten rühmen. Und wir haben erkannt, diese zugespitzte Formulierung, die hat er gewählt wegen der Korinther, die als Schwärmer immer nur ihre Stärke priesen und von ihren Erfolgen sprachen. Und er sagt, aber die Gnade lernen wir doch gerade in den Schwierigkeiten kennen. Also will ich mich mal im Kontrast zu den Starken in Korinth oder den Vollkommenen in Philippi meiner Drangsale rühmen. Und so kommt auch hier nach der Erkenntnis unseres Adels das Leiden in den Blick. 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Es ist interessant. Erfahrungen sind nie objektiv. Erfahrungen sind nie objektiv, sondern Erfahrungen stehen immer in einem Deutungszusammenhang. Wenn du Leiden erleidest, weil du ein Ziel vor Augen hast, dann sind die Leiden ganz anders zu bewältigen, als wenn du Leiden leidest, die sinnlos erscheinen. Wenn dir dein Alltag vorkommt wie eine ewige Bergwanderung und es wird immer steiniger und immer dunkler und es geht immer weiter und oben gibt es nur Durst und Einsamkeit und Geier, die über dir kreisen und schon ungeduldig auf dem Flügel auf ihre Armbanduhr schauen, nicht? Also Armflügeluhr, nicht? Und sagen, wann endlich wird er uns zum Mittagessen, dann ist dieses Leiden unerträglich. Wenn ihr aber wisst, dass nur noch eine Biegung es dauert, und dann kommt die Berghütte und dahinter gibt es den besten Kaiserschmarrn, der im Tauernhof je empfohlen wurde, abgesehen von dem, den wir gestern hatten natürlich. Dann ist die letzte Biegung schon viel leichter zu machen. Ich erinnere mich an endlose Bergfreizeiten und Wanderfreizeiten, wo mir die Rolle des Vorläufers zu viel und hinten waren andere Mitarbeiter, die dann die Schwachen mit Verbandskasten mitschleppten und so weiter. Und dann war mein Standardsatz immer, wenn ich auf einer Kuppe war oder um eine Biegung rumging, dass ich runterbrüllte, wenn ihr sehen würdet, was ich sehe, ihr würdet laufen und springen. So muss man es ja immer machen. Man muss die Kinder motivieren und man muss sich selber motivieren. Ihr kennt das auch, Vorbereitung auf Prüfungen. Nicht? Das ganze Studium habe ich mehr oder weniger, weil Predigen schöner ist und Gitarre spielen schöner ist, so mehr mit links gemacht und so richtig intensiv theoretische Bücher gelesen, musste ich mich immer zu quälen. Aber so kurz vor dem Examen, wenn man sich das erste Meterband kauft mit 2 Meter und schneidet jeden Tag so 1 Zentimeter ab und weiß, jetzt sind es 199 Tage und dann geht es zurück auf 150 und dann allmählich wächst der Druck, der Eustress steigt im Examenskandidaten auf und man kann Tag und Nacht kann man arbeiten, weil man ein Ziel hat. Und hat man das Ziel erreicht, guckt man zurück und verklärt die Examensvorbereitungszeit. Nicht? Das ist bei allen, die Examina bestanden haben, die gucken zurück und erzählen dann ihren Kindern und Enkeln, da hat deine Mama, da hat deine Oma gearbeitet und das war so toll, Kind setzt sich hin, lernt deine Vokabeln, ich habe es ja auch gemacht. Das ist aber die Verklärung der Perspektive des erreichten Ziels. Das heißt, Leiden sind nicht gleich Leiden. Sondern es ist immer die Frage, ist es ein sinnloses Leiden oder ist es in einem großen Sinnzusammenhang? Ich habe euch doch von meinem Freund erzählt, der neben mir Sprachen lernte und sich darauf freute, dass sie vereinbart hatten, wir werden heiraten, wenn ich meine Sprachen bestanden hatte. Nicht? Dieselbe Sprache, dieselbe Paukerei, dasselbe dämliche Wohnheim, dieselbe verstunkene Luft von Brauerei, Innenbenutzung und chemischem Institut auf der Gegenseite, aber wir haben völlig verschieden gelitten. Er vom Ende her und ich ohne Perspektive, also um es mal zuzuspitzen. Nicht? Das ist das, was Paulus meint. Wenn wir in unserem Alltag, in der Mühsal unseres Christseins im Auge haben, dass wir einen Punkt erreichen werden, von dem her unser ganzes Leben sich als sinnvoll erweist. Es hat noch mal jemand in den Pausen gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Paulus spricht doch von einem Lohn. Eben, dann wirst du merken, das Deutsche ist doch so schön. Es hat sich gelohnt, sagen wir. Was meinen wir, dass wir Geld kriegen? Nein, es hat sich gelohnt. Vom Ende her werden wir sehen, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Das heißt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Perspektive der Erfüllung zu antizipieren. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Perspektive der Erfüllung zu antizipieren. Hoffende wissen es schon vorher besser. Und Vorfreude, so hatten wir gesagt, ist die Kunst, Ursache und Wirkung umzudrehen. In der Vorfreude kann ich mich jetzt schon freuen, obwohl der Grund zur Freude noch gar nicht da ist. Deshalb machen Glaube und Hoffnung und Liebe so reich. Sie leben nämlich aus Schätzen, die der andere nicht sehen kann. So ist es zu verstehen. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt stell dich nicht so an in deinem Leiden, in deinem Verlust. Im Himmel wird es besser werden. Das kann oft lieblos einem anderen zugesprochen werden. Aber in der Tat für uns selber sollen wir uns das vergewissern. Jetzt kommt 19 folgende wieder seltsamerweise und einmalig im Neuen Testament. Das, was wir jetzt lesen, ist einmalig im Neuen Testament. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, der außermenschlichen Schöpfung, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen. Das heißt, hier redet er nicht vom adamitischen Menschen, der schuldhaft unterworfen ist, sondern hier redet er jetzt in der Tat von der Schöpfung insgesamt, einschließlich der Tiere. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Hier wird gerätselt, ist der, der sie unterworfen hat, jetzt Gott oder ist es eben der Mensch, ist es Adam? Die Schuld liegt auf jeden Fall bei Adam, insofern muss man sich hier nicht den Kopf zerbrechen. Nicht Adam und Eva haben durch ihre Trennung von Gott die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Das war eine Perspektive, die lange Zeit gar nicht im Blick war. Und erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man einen Tun-Ergehen-Zusammenhang in der Schöpfung erkannt. Erst da wurde bewusst, dass es sein kann, dass wir durch unser Zumüllen der Umwelt am Schluss uns selbst den Lebensraum beschränken. Dass wir durch die Unverantwortlichkeit des Energieverbrauchs vielleicht das ganze Weltsystem verschieben können. Und dieser Zusammenhang von Tun und Ergehen in der Schöpfung, das Mitleiden der Bäume, das Mitleiden der Tiere, wobei man das Leiden der Tiere auch vorher hätte erkennen können, da muss man nicht erst in einem Autobahnstau sein mit verhungernden und verdurstenden Schweinen oder Kühen, die quer durch Europa gefahren werden. Die Tiere leiden unter uns Menschen und unserer adamitischen Unverantwortlichkeit. Dies ist aber ein Thema, das in der Bibel, im Neuen Testament, nur hier explizit ausgeführt wird. Denn auch die Schöpfung, und jetzt kommt es immer doller, auch jetzt hier die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das ist jetzt hier ein ganz faszinierendes, neues Bild. Es wird nämlich der Gläubige nicht mehr als einzelner Gläubiger gesehen, sondern es wird der Gläubige, so wie Adam, eine Auswirkung auf alle Menschen und alle Tiere hatte, plötzlich auch in einem Zusammenhang gesehen. Und es wird gesagt, es ist hier der griechische Begriff apokaradokia, das heißt, in Erwartung steht die ganze Schöpfung. Und dieses Wort apokaradokia im Griechischen, das wird gebraucht von Raubkatzen, die ein Opfer sehen und sich spannungsvoll zurücksetzen, um loszuspringen. Falls du nicht in den Zoo willst und willst nicht selbst das Opfer sein, das das beobachtet, könnt ihr es bei jeder kleinen Hauskatze beobachten, die eine Maus sieht. Nicht? Die üben das im Kleinen. Das ist ein so spannungsvoller Begriff. Habt ihr mal eine Raubkatze gesehen, nicht im Film oder wo immer sonst, nicht vielleicht sogar in der Freiheit, nicht die ein Opfer sieht und sich zum Sprung bereit macht. Alle Muskeln sind angespannt. Und Paulus sagt, so sind wir als Christen bereit für den Tag unserer Erlösung. Ich bin nicht ganz sicher, ob das das Bild ist, das du bei der stillen Zeit immer vor Augen hast für dich selber. Ist das ein Spiegel deines Christseins die letzten Monate, wie eine Raubkatze bereit für das, was Christus durch dich tun will? Stehst du so morgens auf? Übrigens, die Katzen können ja so schön erstmal ganz vernünftig stretchen, nicht? Bevor wir Läufer und Bergsteiger das entdeckt haben, nicht? Damit die Spannung auch funktioniert, nicht? Können die erstmal ihre Beine ausstrecken, nicht? Das ist zwar in einer Länge, das traust du den Tieren gar nicht zu. Und dann wird Spannung aufgebaut. Ein schönes Bild für stille Zeit. Und so wird gesagt, dass die ganze Schöpfung danach lechzt und das Überraschende, dass die ganze Schöpfung erlöst werden soll. Das steht ganz einsam, so wie eine Bergspitze aus dem Nebel herausragt, nicht? Du siehst sonst nur Wolken, ragt das heraus, eine Verheißung für die gesamte nichtmenschliche Schöpfung. Sie dürfen teilhaben an der wunderbaren, herrlichen Freiheit der gläubigen Kinder Gottes. Aber gleichwohl ist es eben die Situation des Vorbehalts. Das heißt, es stimmt nicht, dass alles schon hier und jetzt abgeschlossen ist, sondern wir leben in einer anlaufenden Geschichte und das Wichtigste liegt noch vor uns. Vorfreude erfüllt uns schon und Hoffnung. Und nun in Vers 24, denn wir sind jetzt zunächst Luther, aber ich problematisiere das dann, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Das ist eine Fehlübersetzung. Weil hier, wie auch 2. Korinther 12, Vers 9, das nicht negativ gemeint ist. Es heißt nämlich wörtlich im Griechischen, denn zu einer solchen Hoffnung seid ihr gerettet. Es gibt bestimmt Bibelübersetzungen, die ihr vorliegen habt, wo das auch positiv formuliert ist. Zu einer solchen Hoffnung sind wir gerettet. Zu einer solch begründeten Hoffnung unserer endgültigen Erlösung. Luther hat hier zu negativ formuliert, zu vorbehaltlich. Es gibt einen Vorbehalt, der kommt da anschließend. Aber was er hier sagen will, Paulus, ist, das ist die Hoffnung, zu der wir gerettet sind. Und nun kommt das, was Luther dann aufnimmt. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist ja nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir noch nicht erfüllt sehen, so warten wir darauf in Geduld? Nein. In Ausdauer, in Anspannung, in Bereitschaft, in Belastbarkeit, in trainierter Stärke. Nicht, also hier wieder bitteschön nicht das Warten in Geduld, quietistisch, nicht untätig sitzen wir rum und warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Nicht, ihr kennt vielleicht, wenn ihr im Gymnasium wart, warten auf Godot, nicht, wo zwei ihre Zeit totschlagen, weil sie auf einen warten, der nie kommen wird. Nicht, also das ist nicht christliche Hoffnung, sondern die gespannte Erwartung. Und wir hatten ja schon gesagt, ja, wie macht man das? Durch Training. Das heißt, wir nehmen die Schwierigkeiten und Belastungen unseres Lebens. Unsere Verlegenheit ist eine Gelegenheit für Christus. Nicht unsere Verlegenheiten sind Gelegenheiten für Christus. Nämlich mit uns zusammen uns zu trainieren. Und das klingt ja total anders. Nicht? Workout klingt ja schon viel besser, als sich platt machen lassen, nicht? Und trainieren und Kraft gewinnen. Desgleichen hilft auch der Geist, der Heilige Geist, noch unserer Schwachheit auf. Das heißt also, wenn du unter deinen Gewichten dann zu wenig Muckis hast und kommst nicht richtig hoch mit den Gewichten beim Training, nicht? Dann kommt der Heilige Geist von links und rechts und du wunderst dich, welche Kräfte du hast, nicht, dass du stemmen kannst. Also der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit auf, denn... Und jetzt kommt wieder das mit den 100 Schritten und nicht 99 plus 1. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, nämlich Gott, der weiß, worauf der Sinn seines Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt der Geist ja die Heiligen, wie es Gott gefällt. Das heißt, nicht einmal beten musst du alleine. Nicht? Wir haben es immer wieder dran gerieben, aber gibt es nicht doch was ich von mir aus beitragen soll? Ja, du darfst 1000 Dinge beitragen, aber nicht getrennt von Christus. Nicht einmal beten müssen wir ohne ihn. Wir hatten ein Gespräch, das für uns alle wertvoll ist. welchen Sinn macht es eigentlich, dass wir Fürbitte tun, wenn doch Gott sowieso schon vorher weiß, was wir beten sollen? Welchen Sinn macht es, wenn er selber die Menschen liebt, in der Fürbitte für Menschen einzutreten? Nun, Gott muss nicht als alter Mann im Himmel daran erinnert werden, dass er die Menschen liebt. Gott braucht dich nicht, um aufmerksam zu machen auf eine andere Not, sondern umgekehrt. Gott will, dass wir zu ihm beten und er gibt uns seinen eigenen Geist und seine eigenen Worte und seine eigenen Inhalte, weil er uns einbeziehen will in das Wir Gottes. Das heißt, wir haben nicht nur als Einzelne ein Wir mit Christus, sondern dass wir von Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass wir von Vater, Sohn, Heiliger Geist und himmlischer Welt, dieser Heerscharen, die das Kabinett Gottes bilden, Jesaja 6, er lässt uns hineintreten in die Mitte des Himmels und er lässt uns hineingehen in den Dialog des Himmels und er lässt uns mitreden in seinem Thronrat. Überlegt ihr das mal. Nicht? Bei dem Jesaja haben wir noch gesagt, na, das ist aber ganz schön mutig. Nicht? Gott fragt seine Engelfürsten, nicht das menschlich ja übertragen von einer irdischen Herrschaft, wen soll ich senden, wer unser Bote sein? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Nicht? Da würde ich, wenn ich als Freund Jesajas daneben bin, ihn am Kleid zupfen, sagen, seit wann bist du denn ein Engel und seit wann gehörst du denn in den Thronrat Gottes? Halt dein Maul, nicht? Du fliegst ja raus hier. Aber es gefällt Gott, es gefällt Gott. Gott möchte von dir erinnert werden, nicht weil er vergesslich ist, sondern weil er dich liebt. Und wenn ich das einmal kapiere, geht mir nie mehr der Gebetsstoff aus. Gott möchte nicht etwas Neues von dir hören, sondern er will dich hören, immer wieder aufs Neue. Aber das bedeutet dann auch, dass ich anfange zu beten, nicht nur um meinetwillen, sondern um Christi willen. Wann hast du das letzte Mal um Christi willen gebetet? Ja, du sagst immer, ne, sei selbstkritisch. Normalerweise beten wir, wenn wir ein Anliegen haben, oder? Weil wir eine Not haben, weil es uns nicht gut geht, weil wir wieder ihn fühlen wollen. Oder dann kommen wir uns besonders toll vor. Ich bin ein ganz toller Hirsch, ich bedanke mich sogar für Geschenke. Also lieber Jesus Christus, danke für das schöne Wetter, danke, dass ich hier sein darf, danke, dass ich was lernen durfte, danke für das Gespräch. Also bedanken soll man sich, ich bin ja gut erzogen. Aber letztlich geht es immer um mich, meine Geschenke, meine Bestätigung, mein Erleben und darum dreht sich unser Gebetsleben. Erzähle euch eine Episode, die das vielleicht deutlich macht. Als ich in Schöneich war und so viel missionierte, kamen wir immer mit unserem alten Käfer erst nachts um 4 oder was weiß ich nach Hause, weil die Dinger fuhren ja so langsam und quer durch Deutschland hat es eine Weile gedauert. Also war mein ganzer Lebensrhythmus umgekehrt. Ich habe nachts gearbeitet oder gepredigt eben und bin Auto gefahren und dann in den Morgen rein habe ich dann geschlafen und bin zum Mittagessen erst aufgestanden. Also war eine schräge Zeit, könnte ich heute nicht mehr machen an der Uni. Und das hieß aber, dass ich meine stille Zeit, meine abendstille Zeit bei Sonnenaufgang machte. Das hatte auch wieder was. Und dann bin ich morgens um 4 dann durch die Schrebergärten gegangen im Sommer, nicht wenn die Sonne aufging, und habe gebetet. Das war schon gut. Also wie Maria am Ostersonntag war das ganz schön. Und ich erinnere mich daran, dass ich einmal an den Schrebergärten neulich ging, erst wieder vorbei und habe dankbar daran zurückgedacht. Nicht bei Schöneich da von zu Hause weggelaufen und Richtung Käknat für die Insider, nicht dann an den Schrebergärten vorbei und habe gebetet und gebetet und gebetet. Herr, seit Monaten spüre ich dich nicht mehr. Ich predige zwar, aber ich fühle nicht mehr und erlebe ja selber nicht mehr, was ich anderen sage. Lass es mich doch wieder spüren. Nicht, gib es mir doch jetzt wieder vor Augen, dass ich tatsächlich aus eigener Überzeugung und glaubwürdig predigen kann. Absolute Funkstille. Und ich habe die Schrebergärten vorne, hinten, vorwärts, rückwärts. Es war bestimmt, also gefühlt, weit über eine Stunde, dass ich den Himmel da oben aufgeweckt habe. Er soll doch endlich mal bei mir was bewegen. Und plötzlich blieb Eckstein stehen, griff sich an die Stirn und sagt, was machst du da eigentlich? Wenn Christus dir deine Gefühle geben wollte, hätte er es auch schon beim ersten Schrebergarten, beim ersten Schäpsentor machen können. Jetzt eine Stunde lang lässt er dich laufen. Was will er denn damit sagen? Du bist eine Stunde lang im Gebet mit mir und bist immer nur bei dir selber. Und da bin ich erschrocken. Und da habe ich gesagt, ja, wenn Christus mir nicht antworten will, mag er seine Gründe haben. Herr Jesus Christus, jetzt drehen wir das Ding um. Was musst du eine Stunde lang gedacht haben, als du mich da unten saßt? Ich habe gesagt, Herr, ich liebe dich, jetzt lass mich es doch fühlen. Herr, ich möchte für dich leben, jetzt gib mir doch endlich wieder Erfahrung. Herr, ich möchte für dich eintreten, gib mir doch Vollmacht. Und nicht einmal frage ich nach dir und deinem Befinden. Und ich war beschämt und habe gesagt, Herr Jesus Christus, jetzt mach ich es mal andersrum. Ich möchte, Herr Jesus Christus, dass du dich jetzt so verstanden fühlst von mir und so erfährst, wie ich es gerne wäre. Hat doch Jesus selber gesagt in der Bergpredigt, alles, was ihr wollt, dass euch die anderen tun, das tut ihr ihnen. Also habe ich gesagt, Herr Jesus Christus, jetzt bete ich mal nur für dich. Und ich habe gesagt, Herr, wie geht's dir heute? Was ist mit deinen verfolgten Kindern? Was ist mit all denen, die Anfechtungen haben? Was ist mit der Weltpolitik? Was ist mit Naturkatastrophen, mit verhungernden Menschen? Unsere Lieblosigkeit, die wir haben, dass wir auf unserem Geld sitzen hier in Deutschland und überall ist Not. Was hast du für Sorgen? Und während ich seine Probleme teilte und mich in ihn hineindachte, was kam? Ein Höhepunkt der Glückseligkeit, wie ich ihn an meinen zwei Händen abzählen kann im Laufe meines Lebens. Mir sind so ein paar so Ereignisse geschenkt. Ich war so vollkommen glücklich und selig und im Frieden, wie ich es vorher die ganze Zeit mit meiner Bettelei sein wollte. Aber da wollte ich es für mich haben. Und dann konnte ich ja nicht das Glück des Wir erleben. Die Glückseligkeit des Wir erlebst du nur, wenn du dich ganz auf das Du konzentrierst. Und da hatte ich plötzlich, als ich nur noch auf Christus ausgerichtet sein wollte, genau die Erhörung meines Gebetes, die ich eine Stunde lang vorher selbst blockiert hatte. Ich wäre nicht Eckstein, wenn ich nicht in der nächsten Anfechtung gesagt hat, jetzt will ich wieder mehr erfahren. Wie hat das letzte Mal geklappt? Also bin ich wieder über den Acker gelaufen und habe dann gesagt, also weil es eh keinen Sinn hat, dass ich dich um Gefühle, Bestätigung und Kraft bitte. Herr Jesus Christus, frage ich gleich nach deinen Interessen, weil ich weiß, dass ich dann wieder glücklich bin. Hat das funktioniert? Natürlich nicht, das war ja nur bedoppelt, nicht? Wann immer du Christus und Christus alleine zu deinem Leben erklärst, ist er dein Leben. Wann immer du ihn alleine lieben willst, erfährst du, wie sehr du selbst geliebt bist. Es ist ein Glück, selbst gesegnet zu werden. Aber wisst ihr, was ein noch größeres Glück ist? Wenn man von Gott gebraucht wird, dass er andere segnet. Es ist für mich ein wunderschönes Gefühl, wenn ich Geschenke Gottes oder der Menschen erfahre, wenn das Leben mich verwöhnt. Aber die Höhepunkte meines Lebens, die, an die ich mich bleibend erinnere, das sind die Augenblicke, in denen ich auf Christus konzentriert war und in dem ich nur ihn wollte, selber alles hatte. Wer sich in Liebe verliert, der gewinnt sich selbst. Wer sich in Liebe verliert, der gewinnt sich selbst. Ich sage nicht, wenn du dich selbst zerstörst, hast du Liebe. Das ist das Missverständnis von Magersucht, von Fettsucht, von sexuellen Verfehlungen, von allem. Nicht? Das ist der Versuch der Kompensation, der Abkürzung, dass man einen Ersatz haben will und dann meint, man bekäme Liebe. So funktioniert es nicht. Aber wer sich selbst an Christus verliert, aus Liebe, der hat sich selbst bereits gefunden. Versteh das Geheimnis und du weißt alles, was du brauchst bis zum jüngsten Tag. Das ist Selbstverleugnung, wie Christus sie meint. Nicht Selbstzerstörung, sondern sich so an die Liebe verlieren, dass du nie so sehr du selbst warst. Nicht? Wenn du selbst zu kurz kommst dabei, machst du was falsch, dann bist du wieder im Gesetz, dann bist du wieder in der Leistung. Nicht? Sich so wie Maria zu den Füßen Jesu setzen, sich so wie die Sünderin in Lukas 7 beschenken lassen von ihm. Und dann plötzlich erlebt man, wie man selbst liebesfähig wird. In der Reflexion, ganz du orientiert und dann im Wir ganz erfüllt. Und wenn du sagst, das ist eigentlich schon schön genug, es geht gerade so weiter. 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, jetzt sind wir hier, die, die Gott lieben. Das ist eine schöne Umschreibung für Christen. Christen sind die, die Gott lieben. Gläubige sind die, die Gott lieben in dieser Reflexion. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dieser Satz wird oft missbraucht. Und wenn einer Mist macht, dann entschuldigt er sich mit Römer 8, 28. Nicht? Ich hatte neulich schon von diesen etwas schäbigen Gläubigen erzählt, die den Karren an die Wand setzten von Spendengeldern und dann Römer 8, 28 zitierten. Nicht? Da hätte ich am liebsten die Bibel um die Ohren gehauen, weil ich sage, das ist ja schon Blasphemie, was ihr da macht. Nicht? Anstatt euch zu entschuldigen bei den Spendern und zu sagen, wir haben halt rumgequatscht und rumgebubelt und dadurch ist die Kiste jetzt kaputt. Nicht? Dann haben sie gesagt, ja, es muss ja uns alles zum Besten dienen, wir lieben ja den lieben Gott. Nicht? Also, Dann kriegt man einen heiligen Zorn des Paulus. All diesen Schrott räumt mal weg. Was hier steht, ist, dass die, die Gott lieben, was immer sie erfahren, Bestätigung oder Anfechtung, Freude oder Schmerz, Drangsal oder Erfolg, Stärke oder Schwachheit. Und Paulus zählt in Philipper 4, 11 Folgen ja das alles aus, was er vermag durch Christus, nicht? Satt sein und Hunger haben. All das führt immer zu dem einen Ziel hin, das Christus mir gegeben hat. Am Schluss komme ich am Ziel an. Alle Umwege eingeschlossen. Als junger Christ denkt man ja, Führung bedeutet, Christus hat einen Plan für mich und dann muss ich auf dieser Linie bleiben. Jetzt muss ich die richtige Schule erwischen, ich muss den richtigen Abschluss meiner Ausbildung erwischen, ich muss den richtigen Lebenspartner erwischen, die richtige Stadt erwischen und dann immer auf der Ideallinie bleiben und wenn das gelingt, dann kann er mich führen und dann passiert auch was in meinem Leben. Wumms, jetzt muss ich auch mein Studium wechseln, weil ich merke, es war das Falsche oder ich schaffe es nicht. Oder ich meine, ich hätte mich unsterblich in die Frau meines Lebens verliebt und bums, dann heiratet die einen anderen. Plan A ist gescheitert, wumms. Und wenn man das dreimal hintereinander macht, dann glaubt man nicht mehr an Gottes Führung und sagt, ja, es funktioniert ja nicht mit diesen geraden Linien meines Lebens. Was ist mit Gottes Führung, wenn die Dinge mal schieflaufen? Schuldhaft oder ohne, dass ich beteiligt bin, nicht, dass ich gar nichts falsch gemacht habe. Es kamen Schicksalsschläge dazwischen, eine Krankheit, ein Unfall haben mich getroffen. Hört dann Gottes Führung auf? Das kann nur Gott. Wo immer du landest durch deine Dummheit, wo immer du landest im Lauf deines Lebens durch deine Inkonsequenz, Gott kann doch tatsächlich die Ideallinie fortschreiben von dem verschrobenen Ort, an dem du dich verirrt hast. Nicht, wenn du 1000 Schritte von ihm wegläufst, ist es nur ein Schritt zu ihm zurück und er sagt, von hier aus geht es weiter, ab jetzt Ideallinie. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung. Was immer du an Schuld in deinem Leben hast, an Irrungen und Wirrungen, Gott kann so weitermachen, dass es gut wird in deinem Leben. Das ist Gottes Geheimnis. Was für eine Botschaft. Nicht als junge Menschen, wenn du so Teenager-Freizeiten hast mit Bekehrung und sagst, Führung Gottes, die sind da ganz neugierig und denken das so in Richtung Ideallinie. Nicht, das Ergebnis der Schule fällt mir in den Schoß und einmal Tauernhof und schon Traumhochzeit, nicht? Und dann alle Kinder, die wir auf die Welt bringen, das sind also goldene Kinder, nicht? Die sind schon, also mit einem Flügel kommen die schon auf die Welt. Man darf nur nichts falsch machen in der Erziehung. Alles gerät wohl, alles ist gesund, alles ist wunderbar. Das ist die Illusion eines Frischbekehrten. Und dann kommt das gelebte Leben und wir haben die Querschüsse unseres Lebens durch eigenes Verschulden, durch Schuld anderer oder unerklärlich. Und Gott sagt, ich führe dich, sodass alles gut wird. Alles wird gut. Es gab ja mal so eine Fernsehsendung, die wurde abmoderiert mit Alles wird gut. Ich habe immer gesagt, ja, die gute Frau, woher weißt du denn, dass alles gut wird? Nicht, da liegt einer mit Krebs im Krankenhaus und sieht deine Sendung, alles wird gut. Und dann nimmt er seine letzte Spritze mit Schmerzmittel und stirbt. Was heißt da, alles wird gut? Nicht, eine Frau wird von ihrem Mann betrogen, alles wird gut. Und dann kommt der Mann, was weiß ich, betrunken nach Hause, gewalttätig nach Hause. Was heißt da, alles wird gut? Nee, nee, das klappt nicht als billiger Spruch. Da muss schon Gott dahinter stehen zu sagen, denen, die Gott lieben, muss alles zum Guten dienen. Gott kann auch einen so schrägen Vogel wie dich gerade fliegen lassen. Frag mich, wie er das macht. Gott kann auch einen so schrägen Vogel wie dich gerade fliegen lassen. Das ist seine Kunst und seine Liebe. Und jetzt, vor der großen Pause, wird es immer doller. Ich habe euch ja schon gesagt, das ist der Höhepunkt. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und ich habe gesagt, hier heißt es eben Schwestern und Brüder, die aber voll erbberechtigt sind und in der Rangfolge direkt nach ihm kommen. Umständliche Übersetzung, aber damit die Schwestern immer die Brüder richtig lesen. Nicht, da seid ihr Schwestern mit drin, aber eben nicht Schwestern in einer patriarchalen Gesellschaft, nicht die nicht erbberechtigt sind, sondern unter vielen Schwestern und Brüdern, die gleich erbberechtigt sind, Galater 3, 28. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht und wird er vollkommen verherrlichen. Hier ist gemeint mit diesem, die hat er auch verherrlicht von Anfang bis zur Vollendung, die ja noch aussteht. Hier haben wir es jetzt wieder so ein Thema wie der freie Wille mit Erwählung zu tun. Und immer wieder überlege ich, kann ich es meinen Kindern ersparen, weil ich genau weiß, dass viele Themen ja dann sofort Missverständnisse und Denkprozesse auslösen und man es so anders gewohnt ist. Aber wenn ich euch das Geheimnis der Erwählung Gottes vorenthalten würde, würde ich euch die Heilsgewissheit nehmen. Wenn ich euch das Geheimnis der Erwählung Gottes vorenthalten würde, würde ich euch die Heilsgewissheit nehmen. Die Heilsgewissheit hängt in der Erwählung. Und hier wird, wir nennen das seit dem Mittelalter, eine goldene Kette, Catena Aurea, eine goldene Kette des Heilswirkens Gottes im Leben der Gläubigen. Er hat seine Gläubigen ausersehen, Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt. Das heißt also, bevor du je daran dachtest, in den Tauernhof zu kommen, bevor du je daran dachtest, dich zu bekehren, bevor du je überhaupt über Gott nachgedacht hast, ja, bevor du geboren warst, hat Gott dich schon ausersehen, hat er dich im Blick gehabt. Erstes Glied. Zweites Glied, die er ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt. Das heißt, er hat dich ausgewählt und er hat ein Ziel mit dir, eine Zielbestimmung. Und die Zielbestimmung ist die Gleichgestaltung deiner Person mit der Gestalt Jesu Christi. Das heißt, Gott will nicht loslassen, bis er das Ziel erreicht hat, dass du Teil hast an allem, was sein Sohn Jesus Christus hat. Seine ganze Herrlichkeit, sein ganzes Leben, seine ganze Fülle. Und wir denken an das, was wir vor Tagen hörten, Johannes 17, dass Jesus nicht locker lässt in der Fürbitte. Ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, das Johannesevangelium ist ganz von Erwählungslehre bestimmt, dass du die, die mir gegeben hast, die Herrlichkeit sehen, die ich bei dir hatte, bevor ich bei dir war und jetzt wieder haben werde, wenn ich zu dir gehe. Gott hat sich in den Kopf gesetzt, dich zu wollen. Zweitens, er hat sich in den Kopf gesetzt, an dir so lange zu arbeiten, bis du an allem teil hast, was er seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat. Unglaublich. Und dann hat er dich in der Geschichte, nachdem du ausersehen und vorherbestimmt war, berufen. Das heißt, als du in einer Evangelisation Gottes Stimme hörtest und das erste Mal wirksam herausgerufen wurdest zum Glauben, war das nicht der Anfang. Das war schon die dritte Stufe eines Anfangs, der lange vor deinem Leben begonnen hat. Nicht? Wenn man Zeugnisse hört, dann hört man ja immer wieder, ja, da habe ich angefangen, Gott zu suchen, er ließ sich nicht gleich finden und dann musste ich oft pochen und allmählich hat der himmlische Vater so ein bisschen von sich preisgegeben und dann kommen so Zeugnisse, mein Anfang mit Gott. Da kichern die Engel im Himmel nur in ihre Flügel rein, nicht so kicher, wie kleine Konfirmandenmädchen, nicht? Kicher, kicher. Wenn der wüsste, nicht? Was heißt da, er hat Gott gesucht? Was heißt da, der hat Gott gesucht? Wir haben um den rum geflattert eine halbe Ewigkeit, bis dieser Schnösel überhaupt mal kapierte, in welche Richtung es geht. Bis wir den in der Jungschar hatten und dann in die Evangelisation gebracht haben. Da haben ganze Gemeinden Fürbitte geleistet. Nicht? Da habe ich so und so viele Christen verschlissen, die schon den Mut verloren haben, ihn immer wieder neu einzuladen. Das heißt, die Vorgeschichte deiner Bekehrung ist endlos. Die Vorgeschichte deiner Bekehrung ist endlos. Du hast Christus ergriffen, weil er dich ergriffen hat. Und du hast Christus gefunden, weil er dich gesucht hat. Und die er berufen hat, die hat er auch ganz gerecht gemacht, gerechtfertigt aus Gnaden. Lange bevor sie gerecht handeln konnten, gerechtfertigt. Und die hat er verherrlicht, das heißt teilhaben lassen an der Herrlichkeit, die eigentlich schon Adam und Eva zugedacht war. Warum ist Erwählung Grundlegung für die Heilsgewissheit? Nun, wenn wir selber Christus ergriffen hätten und darin unser Heil bestünde, woher wollten wir wissen, dass unser Griff sich nicht lockert? Wenn es an unserer Entscheidung alleine läge und nicht an seiner zuerst und unserer als Antwort, woher wollten wir wissen, dass wir nicht widerrufen? Nur wenn Gott das erste Ja sagt und das letzte, kann unser kleines piepsiges Ja ein ganzes Leben und eine Ewigkeit tragen, besser aber noch getragen werden. Und dann in den letzten 5 Minuten noch ein tieferes Geheimnis. Wir sprachen so viel von Kompensation. Wir sprachen davon, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. In der Tat, das, was wir als Menschen brauchen, um glücklich zu sein, ist das Bewusstsein, gewollt zu sein. Wir können uns als Menschen nur vollkommen entfalten, wenn wir gewünscht sind. Ich nenne euch 2 Beispiele aus der Seelsorge, die mich tief erschüttert haben in den letzten Jahren. Ein junger Teilnehmer, könnte aus unserer Mitte sein, schrieb mir eine E-Mail nach einer Freizeit und sagte, meine Eltern haben mir offen, engagierte Pietisten mitten aus der Gemeinschaftsbewegung, die haben mir offen gesagt, wir haben dich nicht gewollt. Du bist nur auf die Welt gekommen, weil wir als Pietisten Hemmungen hatten, dich abzutreiben. Was für ein Fluch. Was für eine Last. Ein Mensch, dem auf den Kopf zugesagt wird von seinen nächsten Menschen. Wir wollen dich nicht. Dich gibt es nur, weil wir zu fromm waren, um dich abzutreiben. Dankeschön für diese Frömmigkeit. Was für eine Last. Er hat das Evangelium aufgesaugt. Er hat den himmlischen Vater quasi mit der Bibelseite krallen wollen, um ihn nicht mehr loszulassen. Ich war in der Schweiz und wir hatten eine Gesprächsrunde. Ich musste mich sehr anstrengen und war verwundert, dass ich doch alle genau verstanden habe, nach einem Referat zur Hoffnung. Und dann sagte eine Frau ganz offen, Mitte 60, meine Mutter ist vor wenigen Jahren gestorben und auf dem Totenbett sagte sie mir, Kind, das muss ich dir noch sagen, bevor ich gehe. Ich habe dich nie gewollt und habe dich nie geliebt. Die Frau sagt, es fiel mir mit Schuppen von den Augen. Die ganze Schwere meines Lebens, die Trägheit, all meine Probleme, die mich in Therapien getrieben haben und ich wusste nicht, woran es liegt. Plötzlich hatte das Kind einen Namen oder eben die Mutter hatte einen Namen oder die Nichtmutter hatte einen Namen. Sie litt über 60 Jahre an einer Krankheit, die sie nicht benennen konnte. Sie litt unter einem Fluch, unter einer Schwere ihres Lebens. Und sie hat es mit Beruf versucht, mit Karriere versucht, mit Beziehungen versucht. Sie sagte es ganz offen in dieser Reihenfolge. Und sie sagt, nichts hat geklappt in meinem Leben. Was ihr fehlte, war der Blick von liebenden Augen. Wir wollen dich. Wir lieben dich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich euch auch am letzten Tag noch knechte und mute euch zum unfreien Willen des Menschen auch noch die Erwählungslehre zu. Das ist überhaupt der Hammer. Gott hat, bevor du irgendwas Gutes machen konntest, bevor du ein Ehrenamt in der Gemeinde annehmen konntest und eine vorbildliche Bekehrung hingelegt hast, wie auf einem Tanzparkett, er hat dich ausgeguckt. Dich. Er hat dich auserwählt. Und jetzt komme ich nicht sofort wieder mit dem Problem der dritten Stunde, was ist denn da mit den anderen? Bleib mal bei dir, das ist typisch für Therapie und Seelsorge, nicht? Dann sage ich, ich glaube, an dem Punkt hast du ein Problem und dann büxt der sofort wieder aus und fängt mit einem anderen Thema an. Bei der Erwählungslehre bleib mal ganz bei dir. Gott hat dich erwählt und er hat dir gesagt, ich habe einen Wunsch. Du sollst mein sein und ich will dein sein. Hesekiel 16 wird das von Israel beschrieben. Die Geschichte Israels wird anhand eines Findelkindes, eines ausgesetzten Kindes beschrieben. Als du geboren wurdest, hat man dich nicht versorgt. Man hat nicht deine Nabelschnur abgebunden und abgeschnitten. Man hat dich mit der offenen Nabelschnur und alle Frauen, und die mit Geburt zu tun haben, wissen, was das heißt, rausgeworfen vor die Stadt, einfach an den Weg. Und das heißt, das kleine Herzlein des Kindes pumpt sich selbst zu Tode, weil das Blut durch die Nabelschnur davon geht. So sagt Gott zu Israel, habe ich dich gefunden. Und ich habe dich erwählt und habe dir, wir haben es die Tage immer wieder gesungen, ich habe dir gesagt, du sollst leben. Du sollst leben. Erwählung. Du sollst leben. Und dann bist du herangewachsen, das Bild sprengt natürlich normale Verhältnisse, herangewachsen und wurdest schön. Deine Brüste, deine Haare machten dich zu einer erotisch attraktiven Frau. Und ich ging noch einmal an dir vorüber, sagt Gott zu seinem Volk Israel, und warf als Geste der Verlobung und der Verbindlichkeit, der Fürsorge für dich, meinen Mantel über dich, wie bei Ruth kennen wir das Symbol mit Boas, meinen Mantel über dich und sagte dir, du sollst mein sein. Gott spricht zu dir und zu dir und zu jedem in diesem Raum. Du sollst leben, erfüllt leben, und du sollst mein sein. Ungeachtet all dessen, was du tust. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Das ist Adel. Man sagt ja immer, Adel verpflichtet. Das heißt, das macht Druck. Nein, Adel entpflichtet. Wer durch Gottes Liebe und Erwählung und Gnade geadelt ist, von dem fallen 1000 Kompensationen ab. Adel entpflichtet. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Jetzt tut ihm doch den Gefallen und lass dieses Geschenk ihn auspacken und entfalten. Er hat so viel mit euch vor, weit über das hinaus, was ihr in 20 Minuten Pause erleben könnt. Aber die habt ihr trotzdem.